Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 25. April. Am Mikrofon begrüßt Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unseren Themen der Woche. Heute mit Dr. Agnieszka Łada, Politikwissenschaftlerin, stellvertretenden Direktorin des Deutschen Polinstituts. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit polnisch-französischen Beziehungen an. Donald Tusk und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich am Montag in Gdańsk getroffen. Sie haben unter anderem über eine Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit gesprochen. Diese umfasst neben Sicherheits- und Verteidigungsfragen auch wirtschaftliche, energiepolitische und kulturelle Aspekte. Beide Politiker betonten zudem die Notwendigkeit weiterer Unterstützung für die Ukraine und eines stärkeren europäischen Verteidigungspotenzials. Wie wichtig sind diese Beziehungen zwischen Warschau und Paris für beide Länder, aber auch für die Europäische Union im Kontext des russischen Angriffskrieges?
Ja, natürlich angesichts der aktuellen geopolitischen Lage ist die Stärkung der Zusammenarbeit im Rahmen der EU zwischen so zwei wichtigen großen Ländern wie Polen und Frankreich sehr wichtig. Das ist gerade heute ein Zeichen, die Europäer machen sich Gedanken, wie sie als Europa stärker militärisch, sicherheitspolitisch etwas gemeinsam unternehmen können. Insoweit, das ist ein gutes, sehr wichtiges Treffen. Da das Thema Sicherheit, Energiepolitik und Energiepolitik, das ist natürlich auch Sicherheit, so im Fokus standen, das ist auch erfreulich, weil gerade zu diesen Themen können Frankreich und Polen viel leisten. Da muss man schon betonen, das war nicht selbstverständlich, dass Polnisch-Französisch, dass die Beziehungen so gut sind. Oft hat das am Ende doch nicht geklappt, dass man sie getroffen hat. Jetzt seit einem Jahr haben wir einen besonderen polnisch-französischen Vertrag. Und dass das Treffen im Rahmen schon von den neuen Vereinbarungen stattfindet, das ist ein Zeichen, die beiden Länder verstehen, dass heute ist das notwendiger denn je, alles zu besprechen und dann hoffentlich in die Praxis umzusetzen.
Ist Macron ein Politiker, der die russische Gefahr ähnlich sieht als die polnische Politik? Noch vor ein paar Jahren konnte er sein Ego nicht bändigen und hat mit Putin telefoniert, mit der Hoffnung, er könnte den Verlauf des Krieges irgendwie beeinflussen.
In der Tat, vor ein paar Jahren waren die Illusionen in Westeuropa schon präsent und da haben die Polen immer wieder versucht zu zeigen, liebe Freunde in Westeuropa, mit Putin zu verhandeln, sich zu treffen, ist nicht gerade das, was man machen soll. Damals haben viele Polen ignoriert. Und danach, nach dem Jahr 22 schon zugegeben, ach, die Polen hatten ja mal recht, wir waren oft in unseren Illusionen zu weit, wir haben uns verirrt. Insoweit, das ist gut, dass heute viele Europäer, fast die meisten, in einer Stimme hier sprechen.
Der polnische Präsident Karol Nawrocki ist mit seiner Familie nach Gdańsk gereist, hat sich aber mit Präsident Emmanuel Macron nicht getroffen. Wieso denn eigentlich?
Naja, das ist die typische Antwort, die lautet, je nachdem, an welcher politischen Seite der politischen Szene man sich in Polen befindet. Nämlich die polnische Regierung behauptet, dass der Zweck des Besuchs waren die Regierungskonsultationen, also Regierungskonsultationen, so betont das die polnische Regierung. Das heißt, Macron war nicht als Staatspräsident mit einem offiziellen Besuch, sondern das war eher Arbeitstreffen und er hat die französische Regierung repräsentiert, deshalb das Treffen mit dem polnischen Premierminister. Die Leute vom Präsidenten wiederum und die PiS-Vertreter behaupten, Tusk wollte einfach kein Treffen von den beiden Präsidenten zulassen. Er wollte sich selbst mit Macron zeigen. Natürlich, wie das so oft ist, wo liegt die Wahrheit, wissen wir am Ende nicht. Aber klar ist, nicht bei jedem Besuch muss jeder Präsident alle Hände schütteln. Wiederum, das ist auch nicht unüblich, dass man im Fall eines Treffens auch weitere Termine wahrnimmt. Insoweit, das ist typisch ein polnisches Problem, wer ist wichtiger oder wer sich besser zeigen kann.
Wahrscheinlich sind also beide Erklärungen, beide Antworten. Schauen wir jetzt noch auf die Handlungen der Europäischen Union im Kontext der russischen Bedrohung. Die EU-Außenminister arbeiten an einem 20. Sanktionspaket. Ein zentraler Punkt des geplanten Pakets gegen Russland soll ein vollständiges Verbot des Seetransports russischen Öls sein. In Brüssel wird argumentiert, Russland dürfe aus dem Krieg mit Iran und den Verwerfungen rund um die Straße von Hormus keinen Vorteil ziehen. Zitat, Russland darf nicht vom Krieg mit Iran profitieren. Zitat Ende, das sagte Kommissionssprecher Ricardo Cardoso. Wird es mit der neuen ungarischen Regierung nun einfacher sein, wenn es um die Russlandpolitik geht?
Naja, zuerst muss man natürlich betonen, immer noch nimmt die scheidende ungarische Regierung bei solchen Verhandlungen oder Abstimmungen teil. Insoweit die laufenden Entscheidungen werden noch von dem alten Team von Orbán getroffen. Und sobald jedoch die neue Regierung dann in Budapest an der Macht ist, kann man schon erwarten, dass europäisch wird sich einiges hier in Ungarn ändern. Das heißt, dass die neue Regierung wird eher die Sanktionen gegenüber Russland zustimmen und sich für die Unterstützung für die Ukraine aussprechen. Aber am Ende braucht man schon Zeit. Zuerst muss diese Regierung wirklich da sein und da werden wir auch schauen. Wie wir wissen, nicht alle Versprechen von jedem Wahlkampf werden dann realisiert. Das kennen wir gerade in Polen sehr gut. Deshalb, ich warne von einem zu großen Optimismus. Wiederum, man muss auch schon sehr pragmatisch das sehen. Für die neue ungarische Regierung wird das extrem wichtig sein, in den Augen von Europäern als zuverlässigen Partner zu gelten. Insoweit, ich vermute schon, dass da ganz konkrete proeuropäische, proukrainische Zeichen kommen werden. Wie schnell, wie tief werden sie sein, das müssen wir sehen.
Gehen Sie davon aus, dass mit der neuen ungarischen Regierung eine Wende in der ungarischen Politik eintreten oder beginnen wird? Oder wird Peter Magyar eher ein Orbán-Light sein? Ungarn ist sehr stark energetisch sehr stark von Moskau abhängig.
Ja, in der Tat. Deshalb sage ich, ich warne vom Optimismus, dass das zu schnell und zu tief geht. Das wird dauern und bestimmt nicht alle Entscheidungen werden den anderen Europäern sofort gefallen. Man muss auch das berücksichtigen, Orbán war sehr, sehr lange an der Macht. Das heißt, alle Ämter, Institutionen im Bereich Justiz, da ist alles mit Orbán-Leuten besetzt. Und diese Personen werden auch weiter Entscheidungen treffen, unabhängig von der Regierung oft oder gegenüber der Regierung. Und da schafft der neue Premierminister nicht alles zu reformieren sofort. Da werden viele blockieren. Insoweit, da müssen wir wirklich abwarten. Und wichtig ist auch natürlich, womit wird der Premierminister anfangen? Ich vermute mal schon in den Bereichen, wo die Wähler am meisten die Hoffnung haben. Und das ist nicht sofort die EU-Politik oder Außenpolitik. Die Wähler wollen einfach vor Ort Veränderungen sehen und spüren. Insoweit, da können die Europäer sich noch enttäuscht fühlen.
Die ungarische Wirtschaft ist in einer sehr schwierigen Lage. 16 Jahre an der Macht. Viktor Orbán hat wirklich einen Rekord erzielt. So lange haben es nur noch, glaube ich, Helmut Kohl geschafft und Angela Merkel.
So ist es. Und da gerade, wenn es um eine nicht so richtig demokratische Regierung sich handelt, sagen wir das so diplomatisch, dann sind die Veränderungen öfters viel tiefer. Das ist schon so, dass die Reform rückgängig zu machen, verlangt ein Spagat. Das kennen wir aus Polen, obwohl in Polen natürlich die Tatsache eine Rolle spielt, dass der Präsident am Ende immer mitentscheiden muss. In Ungarn ist die Rolle des Präsidenten viel schwächer. Die Mehrheit im Parlament in Ungarn hat jetzt eine richtig große Mehrheit, nicht wie in dem polnischen Fall. Aber immerhin, das wird sich ziehen. Die Folgen werden viel länger bleiben, als man denkt.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat vor einer möglichen Eskalation durch Russland gewarnt. Moskau könne in naher Zukunft eine allgemeine Mobilisierung ausrufen, um eine neue groß angelegte Offensive gegen die Ukraine vorzubereiten, sagte er. Was wissen wir eigentlich über die politische und die wirtschaftliche Lage Russlands?
Naja, wir wissen eigentlich weniger, als wir gerne wüssten, vermute ich mal. Entscheidend ist jedoch weniger die tatsächliche politische und vor allem wirtschaftliche Lage Russlands, als vielmehr die Tatsache, dass es sich um eine Diktatur handelt. Also da zuerst wissen wir einfach viel weniger ist öffentlich, als wir das aus den demokratischen Ländern kennen. Aber auch dort spielen einfach der Zustand der Wirtschaft oder die öffentliche Meinung keine Rolle. Was da wichtig ist und zählt, sind die Entscheidungen der Machthaber. Und wenn sie sagen A, da wird A realisiert, unabhängig von der Entwicklung der Wirtschaft. Oder sogar gegenüber den allen pragmatischen Gedanken in diesem Bereich. Also wenn man jetzt sagt, Kriegshandlungen gegen die Ukraine sollen weitergehen, dann macht man das unabhängig der Wirtschaft oder der politischen Lage, sondern pusht man, weil die da an der Spitze sich das wünschen. Und das ist das Problem mit Russland, dass eigentlich oft hier unsere rationale Gedanken aus Europa keine so wichtige Rolle spielen.
Bundesbotschafter in Moskau, Krzysztof Krajewski, sieht in Russland eine wachsende Kriegsmüdigkeit. Er sagte, Zitat, die russische Gesellschaft ist des Krieges müde. Zitat Ende. Er sagte auch, Russland trage enorme Kosten des Krieges. Das haben wir schon mehrmals gehört in den vergangenen Jahren. Ist die Lage momentan aber tatsächlich anders?
Schon wieder muss ich betonen, das wissen wir einfach am Ende nicht. Woher kommen die Zahlen und am Ende, ob die Zahlen berücksichtigt werden. Kriegsmüdigkeit ist bestimmt da, aber diejenigen, die weiter kämpfen wollen in der Ukraine, berücksichtigen nicht die Meinung der Gesellschaft in diesem Sinne. Umgekehrt, sie machen alles, um weiter zu kämpfen. Und das ist das Problem, dass alle diese rationalen Argumente spielen in Russland einfach keine Rolle. Und auch die wirtschaftliche Lage wird dann nicht berücksichtigt. Natürlich, das kennt man aus der Theorie des Krieges, Rüstungsindustrie, wenn man da mehr investiert, das ist auch gut für die Wirtschaft, aber nur für Teile der Wirtschaft. Ja, hier sind die Bürger dann nicht berücksichtigt. Also Inflation kann dann weiter bestehen. Also wirtschaftliche Folgen für die Bürger sind schlecht, aber generell die Wirtschaft im Bereich Rüstungsindustrie entwickelt sich gut. Insoweit da, das ist das Problem in Russland, dass am Ende die Bürger, die normale Lage der Leute, wirtschaftliche Lage spielt hier keine Rolle und die Bürger protestieren auch nicht, ja, oder zumindest die Machthaber machen alles, um da Ruhe zu bewahren und am Ende an der Ukraine weiterzugehen.
Wir haben in den letzten Wochen mit Spannung die Parlamentswahl in Ungarn beobachtet. Inzwischen gab es auch aber eine Parlamentswahl in Bulgarien. Diese hat das Bündnis um den früheren Präsidenten Rumen Radev gewonnen. Radev sprach von einem Sieg der Hoffnung über das Misstrauen und kündigte an, den europäischen Kurs Bulgariens fortzusetzen, obwohl er als sehr russlandfreundlich gilt. Wird er nicht zu einem neuen Orban in der Europäischen Union?
Ja, so sieht es eigentlich aus. Seine Äußerungen zeigen das. Seine politische Community äußert sich auch ähnlich. Insoweit, man kann schon befürchten, dass die Europäische Union jetzt wieder ein Problem haben wird, auch wenn Orban weg ist. Und Bulgarien ist natürlich auch für die Ukraine wichtig wegen der Nähe, aber auch, weil das ja, das ist die eine Region. Und insoweit, die Stimme aus Bulgarien wird in der EU natürlich auch immer zählen, wenn es um einstimmige Entscheidungen geht. Also da wird die EU sich wahrscheinlich nicht freuen in der Zukunft.
Kommen wir noch kurz zurück zu Orban und zu den Folgen der Parlamentswahl in Ungarn. Wie gesagt, hat nach 16 Jahren Orban die Macht in seinem Land verloren. Wie hoch sind oder könnten die Kosten für die polnischen Konservativen nach der Parlamentswahl in Ungarn sein? Die Partei Recht und Gerechtigkeit hat sich sehr stark für Viktor Orban eingesetzt.
Ja, generell gilt natürlich, dass eine Schwächung von extremen Rechten in einem Land schon gerade so eine deutliche, dann hat Auswirkungen auf anderen Ländern und ähnlichen Parteien. Das ist symbolisch vor allem. Aber man sollte hier nicht dann die Situation überbewerten. Auf die Wähler der Peace vor allem, weil sie die Peace erwähnt haben, hat ein Sieg oder eine Niederlage Orbans nicht so einen enormen Einfluss. Viel mehr zählt es die innenpolitische Lage in Polen, die Rhetorik der Peace. Und hier, ich glaube schon, die Peace wird das schon den Wählern verkaufen, so dass sie das nicht als Niederlage der Peace oder der ganzen rechten Seite in Europa verstehen. Oder umgekehrt, die Peace kann das auch in diese Richtung drehen, dass die Wähler sich damit mobilisiert fühlen. Also hier in der Ära der sozialen Medien lässt sich viel machen. Aber natürlich europäisch, also europaweit oder wenn es um die Europapolitik geht, spielt das schon eine Rolle, dass jemand, der gerade nicht demokratiekonform tätig war, jemand, der mit der Rechtsstaatlichkeit nicht immer das getan hat, was die EU sich wünschte, dass er jetzt nicht mehr da an der Macht ist. Also für die EU, für die Europapolitik spielt das schon eine Rolle. Insoweit auch für die Peace, nicht nur dann symbolisch, aber sie haben einfach einen Unterstützer verloren. Und insoweit in diesem Bereich wird das eine Auswirkung haben.
Und können Sie sich irgendwie die Unterstützung der Konservativen in Polen für Viktor Orban erklären?
Das ist natürlich mit einigen Faktoren zu erklären. Immer hat man die Hoffnung, das wird schon sein, es wird schon klappen. Also wenn wir uns noch einsetzen, da vielleicht wird Orban doch am Ende gewinnen. Das könnte so ein Argument sein. Zweitens natürlich war die Unterstützung von den USA sehr wichtig. Also hier, es gibt in Polen schon ziemlich deutliche Spekulationen, inwieweit man einfach aus der Trump-Administration Hinweise bekommen hat, man soll sie für Orban einsetzen. Und da die polnischen PiS-nahen Kräften, also PiS und Nawrocki, eher der Trump nahestehen und viel auch mit Trump in der Vergangenheit zu tun hatten, in der Sinne, dass sie auch eine Unterstützung von Trump bekommen haben im Wahlkampf, dann ich kann mir vorstellen, das hatte auch etwas damit zu tun, dass das eine bestimmte Dankbarkeit war oder Pflichtbewusstsein, dass man auch ähnliche Kräfte hier unterstützen soll. Und am Ende ist auch die Frage, falls sie das nicht gemacht hätten, also keine Unterstützung gezeigt hätten, was würde das in der Zukunft für sie bedeuten? Ja, also vielleicht rechnen sie damit, in ein paar Jahren bekommen sie wieder dann Unterstützung von den anderen und das war wichtiger jetzt als sie so zu blamieren. Und Blamage, das war vor allem in den Augen von den progressiven Wählern in Polen und auf die zählen einfach die Rechten nicht.
Also eine Solidaritätsgeste, auch wenn man wusste, dass Viktor Orban in Ungarn ein korruptes System, so kann man es bezeichnen, gebildet hat. Schauen wir noch kurz auf die Partei Recht und Gerechtigkeit. Die interne Lage ist sehr interessant zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und dem Parteichef Jarosław Kaczyński. Ist es zu einer Einigung gekommen im Streit um eine neu gegründete Vereinigung Entwicklung Plus, Rozwój Plus? Wie lange wird der Frieden anhalten, Ihrer Ansicht nach?
Ja, so einfach lässt sich das nicht vorhersagen, wie immer in der polnischen politischen Landschaft. Auf jeden Fall, Morawiecki hat natürlich eigene Ambitionen, das muss man schon so sagen, und ist auch sich sehr bewusst, dass er mit einer bestimmten Zahl von Anhängern natürlich wichtig ist als potenziellen Verbündeter sogar für die Regierungskoalition, wenn diese Koalition ein paar Stimmen mehr gerade braucht, ja. Und das ist ein Manöver, um dann wiederum Kaczyński zu erpressen, also zu zeigen, schau mal, ich bin auch für die anderen interessant, ich muss nicht mit dir unbedingt. Und Kaczyński, das, was er wirklich nicht mag, ist unter Druck zu stehen. Umso mehr natürlich ist die Lage so spannend, Deshalb wissen wir nicht, wie das sich entwickeln kann. Also bis zu einem Moment, als gerade die Morawieckis Bündnisstimmen gerade gebraucht werden, kann das leise und ruhig alles verlaufen, aber danach kann es wieder krachen. Da ich erwarte schon viele Ups and Downs in den kommenden Monaten um diese Gruppierung.
Und glauben Sie auch, dass es zu einer Spaltung in der Partei kommen könnte? Das wird sehr häufig in den Medien in Polen diskutiert. Zugleich weisen einige Kommentatoren auf die Lage in den 90er Jahren hin. Damals kam es zu einer Zersplitterung auf dem konservativen oder Post-Solidaritätsflügel der polnischen Politik und die Postkommunisten haben die Wahl gewonnen. Also eine zersplitterte konservative Partei hätte ja fast keine Chance auf einen Wahlsieg.
Ja, Zersplitterungen sind in Polen sehr normal. Also das ist nicht unüblich und da sehen wir auch die anderen Parteien wie Polen 2050 steht von solchen Herausforderungen. Insoweit alles ist möglich, aber gerade hier bei der PiS-Partei, das war lange Jahre wirklich nicht mehr der Fall. Das war wirklich ein Monolith. Aber das ist auch ein Zeichen, Kaczyński verliert diese Führung, was er hatte. Und er hat schon ein Problem und ich denke schon, das ist möglich, dass da solche Spaltungen kommen. Ob vor der Wahlen, ob sie sich das erlauben, die Wahlen sollen im Herbst 27 stattfinden, das wäre meiner Meinung nach sehr riskant. Also gerade die Wähler der Recht und Gerechtigkeit mögen solche Manöver nicht. Aber auf jeden Fall, das ist schon jetzt klar, die Partei ist kein Monolith mehr. Kaczyński selbst hat das zugegeben, es gibt verschiedene Fraktionen. Aber das ist gut so, da erlauben wir einfach Diskussion in der Partei, so meinte er sowas in die Richtung. Also er versucht das auch schön zu reden, ob die Wähler sich damit zufriedenstellen können. Da werden die Strategen der PiS wahrscheinlich sich darum Gedanken machen können. Aber ich erwarte nicht, dass vor den Wahlen noch zu einer klaren Spaltung kommt, sodass zwei zum Beispiel Parteien entstehen. Das wäre für die Partei einfach zu riskant für die Wahlen.
Freuen die Probleme der PiS-Partei den Premierminister Donald Tusk? Seine Partei führt in den Meinungsumfragen. Die Ergebnisse zeigen aber, dass er die Macht nicht alleine ausführen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also Tusk zeigt sich sehr glücklich in den sozialen Medien. Das Wort muss man so sogar hier reinwerfen. Er jubelt manchmal. Ich finde, das ist auch übertrieben, wie wir die Umfragen in Polen kennen. Das ist mal so und wenn man dann hinterschaut, also gut, die Bürgerkoalition so um 32%, das ist ein sehr gutes Ergebnis und die PiS wiederum unter 20% mit so 18%, das ist wirklich eine Niederlage. Das ist das schlechteste Ergebnis seit Jahren. Aber dann dritter Platz Konföderation, dann auch stark die Partei von Braun. Also und die zusammen, die zwei Konföderationen haben mehr als die PiS zusammengerechnet. Das ist schon erschreckend und da, ich finde, da hat Tusk wirklich keine Gründe zu jubeln, gerade wenn die Regierungspartner dann nicht ins Parlament schaffen sollten, weil sie die 5%-Hürde nicht überspringen. Es handelt sich um die Volkspartei PSL, um die Partei Polen 2050. Die Linke schafft das noch, aber nur mit den Linken schafft der Tusk keine Regierung zu bilden.
Bis zum Herbst 2027 könnte noch einiges in der polnischen Politik passieren. Dr. Agnieszka Ładakonewa, stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts, Politikwissenschaftlerin. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das waren die Themen der Woche. Das ganze Gespräch finden Sie zum Nachhören unter auslandsdienst.pl. Tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia. Jakub Kukla.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.